Wir sind jetzt nun also in der Ringvorlesung im dritten Block angelangt. Und in dem wollen wir nun Bestrebungen und Fortschritte in Richtung sozial-ökologische Transformation in einigen gesellschaftlichen Bereichen beleuchten. Und heute geht es um den Bereich Energie. Und unsere Gäste sind Laura Weiß und Matthias Naumann. Laura Weiß ist Politik- und Sozialwissenschaftlerin und arbeitet als Referentin für Klima- und Ressourcengerechtigkeit bei Powershift, dem Verein für ökologisch-solidarische Energie- und Weltwirtschaft. Und Matthias Naumann ist Mitarbeiter in der Humangeographie am Institut für Geographische Wissenschaften hier an der FU und lehrt und forscht zu Stadt- und Regionalentwicklung, Globalisierung und Infrastrukturen. Und in dem Vortrag heute geht es um die sozial-ökologische Transformation im Bereich Energieerzeugung und Versorgung und konkret um den Ansatz der Energiedemokratie. Und im Anschluss werden wir dann nur noch Zeit haben für Diskussion und Fragen. Das ist leider letztes Mal ein bisschen weggefallen. Aber diesmal hoffentlich schon. Genau, und damit gebe ich nun ab an Matthias
Naumann. Okay. Guten Abend auch von meiner Seite. Sie haben es schon gehört, wir sind heute ein vortragendes Team. Laura Weiß und ich werden den Vortrag gemeinsam gestalten. Und passend zu unserem Thema sind wir auch ein Team aus Aktivisten, NGO und Wissenschaft. Und das trifft eigentlich auch das Thema unseres heutigen Vortrages ganz gut, denn Energiedemokratie ist ebenfalls ein Begriff, der sich in dem Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher, akademischer Debatte auf der einen Seite und auf der anderen Seite aktivistischer Debatte, politischen Auseinandersetzung auf der anderen Seite bewegt. Okay. Die zwei leitenden Fragen für unseren Vortrag sind heute zum einen die Frage danach, ob Energiedemokratie uns dabei helfen kann, diverse, unterschiedliche, lokale, regionale, nationale, globale energiepolitische Konflikte besser zu verstehen. Fragen um fossile Rohstoffe, um deren Nutzung, aber auch Fragen der Nutzung erneuerbarer Energieträger sind häufig mit Konflikten verbunden. Und die Frage ist, kann uns Energiedemokratie helfen zu verstehen, um was geht es in diesen Konflikten? Was kann eine Lösung dieser Konflikte sein? Und daran schließt auch die zweite Frage an, nämlich die Frage danach, ob Energiedemokratie eine Perspektive für das Ziel der Ringvorlesung sein kann, nämlich eine Perspektive sein kann für eine soziale und ökologische Gesellschaft. An diesen Fragen werden wir uns in den nächsten 40, 45 Minuten entlanghangeln. Der Hintergrund unseres Vortrages sind Aktivitäten zum einen von Powershift in den Bereichen Energie, Klima, Rohstoffe, Handels- und Investitionspolitik, Projekte wie die NGO Powershift in den letzten Jahren, die Laura Weiß dort durchgeführt hat. Zum anderen greifen wir auf ein Forschungsprojekt zurück, das wir zur Lösung von lokalen energiepolitischen Konflikten im Zuge der Energiewende in Deutschland durchgeführt haben. Eher anwendungsorientiertes Projekt, aber was von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen am Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung durchgeführt wurde. Und woraus wir am meisten schöpfen, ist ein gemeinsames Projekt, was Laura Weiß und wir durchgeführt haben, nämlich eine Studie im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung zur Energiedemokratie. Die Studie konnten wir leider nicht auslegen, weil sie schon vergriffen ist. Sie ist aber als PDF auf den Webseiten der Rosa-Luxemburg-Stiftung vollständig herunterzuladen. Das ist der Hintergrund unseres Vortrags. Unser Vortrag ist in drei Blöcke gegliedert. Zunächst werde ich mit Ihnen eine kleine Spurensuche machen, danach, was die Ursprünge von Energiedemokratie sind. Wo kommt dieser Begriff her? Was für ähnliche Debatten hat es in unterschiedlichen Kontexten dazu gegeben? Und was sind vielleicht so gemeinsame, übergreifende, allgemeine Aspekte, wie wir Energiedemokratie bestimmen können? Danach werden wir versuchen, anhand von unterschiedlichen Beispielen darzulegen, ja, was sind Beispiele für Energiekonflikte und Energiedemokratie? Wir tun das am Beispiel des Berliner Stromnetzes, an der Frage der Nutzung von fossilen Rohstoffen, die auch eine Rolle in der Energiewende spielen, und um Konflikte rund um Windkraftanlagen. Am Ende werden wir danach fragen, ja, kann Energiedemokratie eine Perspektive darstellen und was sind weitergehende, was sind offene Fragen, die wir nicht klären konnten, die wir dann vielleicht gerne mit Ihnen diskutieren können. Zuerst muss ich Sie enttäuschen, wir haben nicht wie üblich am Anfang des Vortrags eine Definition mitgebracht, wo wir kurz umreißen, was Energiedemokratie ist. gibt keine feststehende Definition, was Energiedemokratie ist, was Energiedemokratie nicht ist. Es gibt eine Reihe von unterschiedlichen Debatten, die ich im Folgenden skizzieren möchte. Eine aus den USA, aus Lateinamerika, aus Großbritannien, aber auch aus der Bundesrepublik, wo Energiedemokratie immer wieder als Begriff auftaucht, auf den sich bezogen wird, mit dem operiert wird, der als Forderung dort formuliert wird, der als Perspektive gesehen wird. Und daran schließt die Frage an, ob Energiedemokratie denn wirklich etwas Neues ist, ob wir eine weitere Demokratie brauchen. Sie kennen vielleicht Debatten um Wirtschaftsdemokratie, um Technological Democracy oder Carbon Democracy. Die Frage ist, was liefert Energiedemokratie an Neuem, was liefert es an Spezifischen, womit wir in energiepolitischen Konflikten operieren können. Da schließt auch die Frage nach der genauen Begrifflichkeit ein, sollen wir von Energie, Demokratie sprechen oder doch besser von Energiegerechtigkeit. Zum ersten Schritt. In der US-amerikanischen Debatte steht Energiedemokratie im engen Zusammenhang mit dem Begriff der Environmental Justice, der Umweltgerechtigkeit. Und Umweltgerechtigkeit, die Debatte darum geht aus, dass soziale Ungleichheiten, soziale Benachteiligungen sich auch an ökologischen Fragen manifestieren. Die ursprünglichen Arbeiten der Environmental Justice, der Arbeiten zur Umweltgerechtigkeit, haben gezeigt, wie afroamerikanische Communities mit weniger Einkommen überproportional beispielsweise von Müllverbrennungsanlagen benachteiligt werden. Das heißt, dass die Nachteile auch in ökologischer Hinsicht häufig von Menschen zu tragen sind mit weniger Einkommen, die über weniger Möglichkeiten verfügen, ihre Interessen zu artikulieren. Und daran schließt auch die Debatte um Energiedemokratie an, die auch davon ausgeht, dass gerade Menschen mit weniger Einkommen, afroamerikanische Communities, eher von den negativen Aspekten der Energieversorgung betroffen sind, während andere stärker von den besser verdienende Menschen mit höherem Einkommen von den Vorteilen eher profitieren können. Die Debatte versucht aber einen Bogen zu schlagen, auch zu globalen Fragen. Nicht nur zu Fragen auf der regionalen Ebene, wer profitiert von der Energieversorgung, wer hat die Nachteile, die Lasten zu tragen, sondern die Debatte um Energiedemokratie in den USA bezieht sich auch auf globale Fragen von Klimagerechtigkeit. Dass Energiedemokratie nicht nur eine Frage ist, die auf der regionalen Ebene zu behandeln ist, sondern eine Frage ist, die auch auf globalem Maßstab, zum Beispiel rund um klimapolitische Fragen, verhandelt wird. Erster Strang sozusagen, Energiedemokratie als Beispiel von Umweltgerechtigkeit. Zweiter Strang, in der lateinamerikanischen Diskussion geht es um die Frage von Energiesouveränität. Energiedemokratie bedeutet hier die Frage über die Kontrolle der Nutzung von Ressourcen. Wer profitiert vom Abbau natürlicher Ressourcen und deren Wertsetzung? Wer bekommt die Erträge? Wie werden diese Erträge verteilt? Das ist auch eine Frage von Energiedemokratie, wie sich diese Ressourcen angeeignet werden, wie sie weiterverarbeitet werden, wer die Profiteure davon sind, welche Unternehmen das sind, wo die Gewinne bleiben. Und dahinter stellen Fragen ja von alternativen Vorstellungen von Entwicklung. Entwicklung, die vielleicht nicht auf der Ausbeutung von fossilen Rohstoffen beruht. Postneoliberale Paradigmen, das heißt eine andere Entwicklung, als die der Neoliberalismus vorschlägt. Eine andere Entwicklung, die ja Ideen, Utopien von einem besseren Leben entwickelt. Das verknüpft mit der Souveränität, mit der Selbstbestimmung, über die Nutzung von natürlichen Rohstoffen und Ressourcen. Als ein weiterer Strang für die Entwicklung von Energiedemokratie, als eine Debatte, als ein politischer Diskurs, in dem Fragen von Energiedemokratie eine Rolle spielen. Der dritte Strang bezieht sich auf die britische Debatte. Und in der britischen Debatte ist weitaus stärker als in Deutschland die Frage von Energiearmut eine ganz zentrale. Die Frage: Können sich Haushalte auf niedrigem Einkommen es leisten, eine angemessene Wohntemperatur zu haben? Die Frage, können sich Menschen mit weniger Einkommen leisten, die Stromrechnung zu bezahlen? Auch hier der Ansatzpunkt, dass ärmere Haushalte häufig prozentual mehr für Strom und Wärme aufwenden müssen, aber gleichzeitig verantwortlich sind für viel, viel weniger CO2-Emissionen, da sie nicht über SUVs oder Ähnliches verfügen. Die Idee von Energiedemokratie im Kontext der britischen Debatte um Energiearmut bezieht sich auf ein Recht auf Energie, das heißt ein Recht auf eine angemessene Wärmeversorgung, auf eine angemessene Stromversorgung, nicht nur auf städtischer Ebene, sondern auch auf globaler Ebene. Wiederum ein Bezug von nationalen Debatten um Energiearmut in Großbritannien hin zu Fragen der globalen Verteilung, einer gerechten Verteilung der Nutzung von Energie im globalen Maßstab. Der vierte und letzte Strang, der sich auf Energiedemokratie bezieht, ist hier in der Bundesrepublik angesiedelt und ist ganz eng verknüpft mit Fragen der Energiewende. Das heißt, dass eine ökologische Energieversorgung gar nicht anders kann, als demokratisch zu sein. Wir verstehen auch stellvertretende Begriffe wie von Hermann Scheer die Energieautonomie, die davon ausgeht, dass die Energieversorgung dezentralisiert werden muss. Dezentralisierung dabei auch als Demokratisierung gedacht. Ein weiterer Strang der bundesdeutschen Debatte, die sich auf Energiedemokratie bezieht, sind die vielfältigen Proteste. Wir haben es gerade gehört, Ende Gelände als eine aktuelle Kampagne, die sich gegen die Nutzung fossiler Energieträger richtet. Lausitzer Klimacamp oder die Gruppe Gegenstrom Berlin haben ebenfalls mit dem Begriff Energiedemokratie gearbeitet und ihn quasi als Gegenstück, als Utopie, als Perspektive gegen die aktuelle fossilistische Energieversorgung gestellt. Das heißt, versucht zu verknüpfen, dass Fragen der Umweltverträglichkeit, der Ökologie zu verknüpfen sind mit Fragen der Kontrolle, demokratische Kontrolle, mit der Frage der Entscheidungsmacht über energiepolitische Fragen, mit Fragen nach Verteilung. Debatten also um Dezentralisierung der Energieversorgung, Debatten um Kampagnen, um die Kritik an der fossilistischen Energieversorgung als der vierte Strang, aus dem sich Debatten rund um Energiedemokratie speisen. Wenn wir jetzt diese vier sehr, sehr heterogenen und jeweils auch sehr ausufernden und komplexen Stränge versuchen, auf gemeinsame Aspekte zusammenzubringen, dann sind dabei folgende Punkte von Bedeutung. Es geht zum einen um Technologie. Das heißt, Energiedemokratie ist häufig mit der Frage, mit der Forderung danach verknüpft, dass die Stromerzeugung, die Wärmeerzeugung auf Basis erneuerbarer Energieträger in eher dezentralem Rahmen erfolgen sollte, anstelle von fossilen, zentralistisch geplanten und gesteuerten Großkraftwerken. Energiedemokratie meint zweitens die Frage nach Eigentum. Wer kontrolliert, wem gehören die Infrastrukturen der Energieversorgung, wem gehören die Netze und Kraftwerke? Und Energiedemokratie bezieht sich häufig darauf, kollektive, öffentliche Eigentumsformen zu favorisieren anstelle von privatwirtschaftlichen. Es geht drittens bei Debatten um Energiedemokratie um die Frage der Kontrolle. Wer kann an Prozessen der Entscheidungsfindung partizipieren? Wie transparent sind diese Entscheidungsprozesse? Wer entscheidet, wo Kraftwerke gebaut werden, wo Netze geplant werden? Demokratische Kontrolle als ein weiterer Aspekt von Energiedemokratie. Es geht auch um Fragen von Verteilung. Das heißt, wie sind die Kosten und der Nutzen von Energieanlagen verteilt? Wer profitiert davon? Wer hat die Lasten zu tragen? In Frage von distributiver Gerechtigkeit als ein weiteres zentrales Merkmal von Energiedemokratie. Letztlich geht es, und als Geograf darf ich sowas sagen, natürlich auch immer um Raum. Es geht um die Frage der räumlichen Maßstabsebene, des Scales. Auf welcher räumlichen Maßstabsebene wird über die Energieversorgung entschieden? Energiedemokratie formuliert häufig die Forderung danach, dass das häufig lokal verankert, statt weit weg von den Menschen passieren sollte. Lokale Entscheidungsprozesse, dezentrale Strukturen hatte ich schon angesprochen, das heißt eine kleinräumlichere Kontrolle und Organisation der Energieversorgung, häufig Teil von Forderungen nach Energiedemokratie. Und letztlich geht es, wie auch hier in der Ringvorlesung, um eine grundsätzliche Forderung nach einer sozial-ökologischen Energieversorgung und darüber hinaus einer Stadtentwicklung, Regionalentwicklung, einer Entwicklung hin zu einer sozialen und ökologischen Gesellschaft als ein übergreifendes Ziel der unterschiedlichen Forderungen von Energiedemokratie. diese Debatten möchten wir jetzt, oder Forderungen nach Energiedemokratie, möchten wir jetzt mit einigen empirischen Beispielen, einigen Illustrationen rund um aktuelle energiepolitische Konflikte illustrieren. Ich fange an, vielleicht ein bisschen provokativ, mit lokalen energiepolitischen Konflikten rund um Windkraftanlagen. Und das Bild, was Ihnen verkündet, dass Weihnachten dieses Jahr leider ausfallen muss, aufgrund der Windräder, weil der Weihnachtsmann da hängen geblieben ist, zeigt, wie umstritten der Ausbau erneuerbarer Energieträger, am Beispiel der Windkraft, in der Bundesrepublik und nicht nur dort ist. Die Geografie bringt meistens Karten mit, und ich habe Ihnen zwei Karten mitgebracht, die hoffnungslos veraltet und unvollständig sind, weil sie lokale Initiativen gegen Windkraftanlagen, die geplant werden, die erweitert werden sollen, die schon bestehen, in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg zeigen. Interessant ist an den beiden Karten weniger die räumliche Verteilung, die ist eigentlich flächendeckend, sondern die schiere Anzahl. Über 60 Bürgerinitiativen in Mecklenburg-Vorpommern und mittlerweile 100 Initiativen in Brandenburg, die sich gegen Windkraft richten. Also eine enorme Anzahl an lokalen Initiativen. Dahinter steht eine methodische Schwierigkeit, deswegen ist diese Karte unvollständig und inaktuell, denn diese Initiativen organisieren sich häufig ganz außerparlamentarisch und häufig keine eingetragenen Vereine. Mitunter kurzlebig, mitunter verfügen sie über eine sehr professionelle, mitunter über keine Internetpräsenz. Das heißt, es ist sehr schwierig, diese Initiativen zu erfassen. Es ist zweitens nicht wirklich klar, ob es nur ein lokales Phänomen ist, trotz der hohen Anzahl an Initiativen in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern. Ob es nur ein ländliches Phänomen ist, weil sich die Windeignungsgebiete vor allen Dingen in ländlichen Räumen befinden, oder ob es ein städtisches Phänomen ist. Ein Interviewpartner hat uns gesagt, die Leute, die hier protestieren in den Bürgerinitiativen, das sind keine Leute von hier, das sind alles zugezogene Städter. Es ist jetzt also ein ländliches oder ein städtisches Phänomen, die Proteste gegen Windkraftanlagen. Ist es also nicht nur ein lokales, sondern vielleicht ein regionales Phänomen? Es gibt Zusammenschlüsse wie Freie Ostsee rettet die Uckermark, Volksinitiative rettet Brandenburg oder Freier Horizont, wo sich Windkraftgegner auf regionaler Ebene zusammenschließen. Mit Vernunftkraft gibt es auch eine Initiative auf bundesweiter Ebene, die sich nicht nur gegen Windkraft, sondern gegen die Energiewende insgesamt richtet, und sogar in Europa, auf Ebene der EU, gibt es Zusammenschlüsse gegen Windkraftanlagen. Das heißt, auf unterschiedlichen Ebenen haben wir es mit Initiativen gegen Windkraft zu tun. Wie argumentieren diese Initiativen? Ich werde es im Folgenden ganz kurz machen, indem ich einige Schlaglichter werfe auf typische Argumentationsmuster von Windkraftgegnern, die sich gegen die Einschränkung der Wohn- und Lebensqualität durch Geräusche, Blinklichter, Eisschlag, Infraschall und Schlagschatten richten, die sich gegen den Wertverlust von Immobilien richten, was gerade relevant ist in Regionen, in denen das Haushaltseinkommen sowieso schon niedrig ist, Arbeitslosenquote hoch ist und die Immobilienpreise niedrig sind. Die Initiativen richten sich gegen die Verschandung des Landschaftsbildes, gegen negative Auswirkungen auf die Natur, auf Flug- und Greifvögel beispielsweise oder Fledermäuse, auf die Attraktivität der Region insgesamt, für den Tourismus oder für potenzielle Zuzüger. Wer möchte dort noch hinziehen, wenn überall Windräder stehen? Die Initiativen beziehen sich auf Fragen von Verteilung. Wer profitiert von diesen Investitionen? Wer profitiert davon nicht? Sie fordern, ja, ähnlich zu Initiativen, die in einem ganz anderen Spektrum angesiedelt sind, ein Recht auf den ländlichen Raum. Sie kritisieren die Neoliberalisierung der Natur, die Inwertsetzung der Natur durch Windkraftentwickler. Ich bin jetzt bewusst aufgrund der Zeit ziemlich schnell durchgegangen durch diese Argumentationsmuster, weil ich sie im Folgenden ein bisschen bündeln möchte, wie gegen Windkraft argumentiert wird. Es gibt zum einen die typische Not-in-my-backyard-These. Das heißt, ich habe nichts gegen Windkraft, aber ich bin für die Energiewende, aber sie muss doch nicht in unserer Gemeinde stattfinden. Das heißt, Windkraftanlagen als Beeinträchtigung von individuellen Bedürfnissen. Eine andere These, für die wir leider noch keinen empirischen Beleg finden konnten, ist die These, dass in den Konflikten rund um Windkraftanlagen ganz grundsätzliche Konflikte ländlicher Räume zum Ausdruck kommen. Die Abwasserentsorgung ist überdurchschnittlich teuer. Der Schulbus, der öffentliche Nahverkehr ist bis auf den Schulbus ausgedünnt. Die Kneipe gibt es nicht mehr, Internet ist auch langsam und dann kommen die auch noch und bauen uns hier ein Windrad hin. Das heißt, eine Überlagerung von Strukturproblemen ländlicher Räume, die dann am Beispiel Windrad kulminieren und sich am Beispiel Energie zum Ausdruck kommen. Es gibt aber auch die These, und dafür gibt es Belege, dass hinter der Ablehnung von Windkraftanlagen in der Gemeinde eine grundsätzliche Ablehnung der Energiewende steht. Das heißt, teilweise von Initiativen, die den Klimawandel teilweise leugnen und die Energiewende als Ganzes ablehnen. Das sind vielleicht gebündelt die Argumentationsmuster von Initiativen gegen Windkraftanlagen in Nordostdeutschland. Was hat das alles mit Energiedemokratie zu tun? Wie können wir diese Konflikte besser verstehen aus der Perspektive von Energiedemokratie? Die erste Frage, ganz grundsätzlich geht es darum, wer profitiert von Windkraftanlagen? Die Frage um politische und wirtschaftliche Teilhabe. Das heißt, wer ist bei den Planungsprozessen dabei? Wer profitiert von den Erträgen der Windkraftanlagen? Sind das überregionale Investoren, die alle Tricks kennen, um dann wirklich keine Gewerbesteuern zu zahlen? Oder sind es Genossenschaften, sind es kommunale Unternehmen? Das heißt, die Frage der Verteilung, aber auch die Frage der Transparenz, der Partizipation an den Planungsprozessen als eine ganz entscheidende Frage von Energiedemokratie in diesen Konflikten. Das heißt, diese Konflikte werden sich auch darüber nur lösen lassen, indem es gelingt, die lokale Bevölkerung stärker an den wirtschaftlichen Erträgen zu beteiligen. Die Frage ist aber auch, gibt es da möglicherweise Zielkonflikte? Gibt es steht ein Recht auf Landschaft, ja, Zielen wie ein Recht auf Energie, ein Fragen des Klimaschutzes entgegen? Auch eine Frage, die sich mit Energiedemokratie befasst, sozusagen. Wie können diese Zielkonflikte geführt werden? Wie können diese Zielkonflikte ausgetragen werden? Und die Frage von Energiedemokratie berührt Fragen, bereits angesprochen, ländlicher Entwicklung. Und damit die Frage, ja, was ist die geeignete Maßstabsebene, auf der über energiepolitische Fragen entschieden wird? Wäre eine Forderung von Energiedemokratie beispielsweise eine stärkere Dezentralisierung der Entscheidungsfindung über Energieanlagen, das heißt stärker auf die lokale Ebene zu bringen? Das sind einige Thesen, einige Bezüge, die den Bogen schlagen sollen zwischen Konflikten rund um Windkraftanlagen und Forderungen nach Energiedemokratie. Ich würde jetzt vom ländlichen Raum nach Berlin kommen und an meine Co-Referentin übergeben, weil es jetzt um Fragen geht, ja, nicht wie kann die ländliche Energieversorgung organisiert werden, sondern wie kann die Stromversorgung in Städten wie Berlin demokratischer werden.
Ja, vielen Dank, Matthias. Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite für die Einladung zu dieser Ringvorlesung. Matthias hat es ja schon anmoderiert. Ich habe zwei Beispiele sogar mitgebracht. Das erste ist das Berliner Stromnetz, um das es ja diverse Diskussionen und auch Konflikte gab und gibt. Und das zweite Beispiel, das ich mitgebracht habe, soll nochmal den Blick so ein bisschen Richtung globaler Süden auch werfen, weil das auch ein Aspekt ist, der in der Diskussion um die Energiewende mal ganz gerne hinten runterfällt oder einfach nicht so eine große Rolle spielt. Genau, wie die meisten von Ihnen vermutlich mitbekommen haben, versucht der Berliner Senat ja schon seit einigen Jahren jetzt, die Konzession für das Berliner Stromnetz neu zu vergeben. Bislang ist da immer noch keine Entscheidung gefallen, obwohl der bestehende Konzessionsvertrag eigentlich schon Ende 2014 ausgelaufen ist. Das soll jetzt aber auch gar nicht das Hauptthema sein. Das Stromnetz wird ja derzeit von Vattenfall betrieben, wie ja vermutlich auch die meisten wissen, beziehungsweise von einer GmbH, die sozusagen eine Tochtergesellschaft von Vattenfall ist. Und im Zuge dieser ganzen Diskussion und während dieser Ausschreibung der Stromnetze, der Konzession für die Stromnetze, sind eben mehrere Initiativen und Bewerber entstanden. Und über zwei davon möchte ich ein bisschen mehr sagen, weil es, glaube ich, beides gute Beispiele dafür sind, für eine Umsetzung von dem, was Energiedemokratie eben für uns bedeutet, also was wir uns darunter vorstellen. Das ist einmal der Berliner Energietisch und zum Zweiten die Genossenschaft Bürgerenergie Berlin. Der Berliner Energietisch war eigentlich eine Initiative, die einen Volksentscheid für eine Rekommunalisierung des Stromnetzes angestrebt hat vor ein paar Jahren. die eben einen Volksentscheid wollten, um den Senat quasi dazu zu zwingen, das Stromnetz zu rekommunalisieren. Und sie stellen sich eben vor oder haben sich vorgestellt, so den Slogan demokratisch, ökologisch, sozial, also so sollte das Stadtwerk sein, das dann dieses Stromnetz übernimmt. Und das wurde von einem breiten Bündnis getragen, wo unter anderem auch PowerShift mit dabei war, ganz viele andere Initiativen aus Berlin, die das eben gemeinsam unterstützt und durchgeführt haben. Der Volksentscheid, das wissen vielleicht auch die meisten, ist dann leider ganz knapp gescheitert. Aber der politische Druck, den das Ganze entfacht hat, hat immerhin dazu geführt, dass der Senat so ein Mini-Stadtwerk gegründet hat, Berlin Energie. Das gibt es, da kann man auch Strom beziehen, aber dem gehört bisher nicht das, das Stromnetz. Und das wurde auch so ein bisschen als Bonsai-Stadtwerk, als Mini-Stadtwerk verspottet, gerade von Leuten so aus dem Umfeld des Energietisches, weil der, zumindest der vergangene Senat, also die Regierung aus SPD und CDU, das eben auch sehr klein halten wollten, da eigentlich gar nicht so wirklich ein Interesse dran hatten. Das könnte sich jetzt tatsächlich noch ändern, weil nach den Abgeordnetenhauswahlen der politische Wind im Senat und im Abgeordnetenhaus ja doch etwas gedreht hat und auch im Koalitionsvertrag da eben einige ganz vielversprechende Dinge drinstehen. Also dass die Koalition eben sich dazu bekannt hat, das auch zu rekommunalisieren, aber das ist trotzdem noch alles offen. Dann der zweite interessante Bewerber aus einer Energiedemokratie-Sicht ist eben Bürgerenergie Berlin, eine Genossenschaft, die über die letzten Jahre hinweg versucht hat, möglichst viele Genossenschaftsanteile zu verkaufen an Berlinerinnen, aber ich glaube auch an Leute, die woanders in Deutschland oder sonst wo auf der Welt leben. Das heißt, jeder konnte im Prinzip, der da irgendwie einen Beitrag eingezahlt hat, ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch der war, ich schätze, es sind ein paar hundert Euro, da eben Mitglied werden und die Genossenschaft hat eben auch das Ziel, das Stromnetz zu übernehmen und versteht sich eben auch als ein ökologischer Akteur. Genau, so viel dazu. Das ist ein Film, den ich eigentlich zeigen wollte, das funktioniert aber leider nicht, weil wir keinen Ton haben. Jetzt geht es aber trotzdem nicht weiter. Okay, jetzt ich gleich kurz noch aus der Präsentation rausgehen. Tut mir leid. So, das ist die nächste richtige Folie. Jetzt. Tut mir leid. Hier habe ich nochmal so ein paar Dimensionen von Energiedemokratie, wie wir das eben auch in dieser Studie durchdekliniert haben, aufgelistet und einfach nochmal sich anzuschauen, was sozusagen Argumente für so eine gesellschaftliche Aneignung sein können oder gewesen sind, auch in den beiden, in der Kampagne um den Volksentscheid, aber auch von Seiten von Bürgerenergie Berlin. Also wie argumentieren die, warum finden die das wichtig, das irgendwie anzueignen und wie kann man das bewerten aus so einer Sicht von Energiedemokratie, wenn man das sozusagen als so eine schon Forderungen nutzt, aber eben auch als Analyse-Tool. Zum einen geht es natürlich um ein Vorantreiben der Energiewende, das bei den Akteuren sehr, sehr wichtig ist und das natürlich auch eine wichtige Dimension von Energiedemokratie ist. Macht es natürlich schon einen Unterschied, ob das Stromnetz von einem von jemandem wie Vattenfall betrieben wird, der was ja ein Konzern ist, der bis vor kurzem, bis im Herbst noch die Braunkohletagebau in der Lausitz betrieben hat, der Atomkraftwerke betreibt, Kohlekraftwerke auch in Berlin betreibt, oder ob das eben ein Akteur ist, der ein ökologisches Stadtwerk möchte oder eben eine Genossenschaft, die die Energiewende vorantreiben will und das wirklich auch als Ziel und als Selbstverständnis hat. Dann ist es natürlich eine ganz wichtige Frage, was so das Ziel von so einem Unternehmen ist. Möchte das einfach möglichst viel Gewinn machen oder hat es eben auch so ein Verständnis von, es ist auch öffentliche Daseinsvorsorge, es ist einfach wichtig, dass, dass die Menschen gut mit Energie versorgt werden. Was ist da sozusagen das Ziel? Und dann natürlich auch die Frage nach der Verteilung von Gewinnen, weil natürlich auch ein Stadtwerk oder auch eine Genossenschaft natürlich gerne Gewinne machen möchte, um sie dann zu verteilen, aber es ist natürlich trotzdem ein Unterschied, ob diese Gewinne jetzt im Fall von Vattenfall an den schwedischen Staat, weil Vattenfall ja 100% vom schwedischen Staat im Besitz des schwedischen Staates ist, an den schwedischen Staat quasi fließen und die Berlinerinnen und Berliner da überhaupt nichts von sehen, oder ob das eben an das Land Berlin fließt und das dann eben für den Landeshaushalt, für die Regierung einfach zur Verfügung steht. Oder ob es eben an Genossenschaftsmitglieder ausgezahlt wird. Also das, finde ich, ist dann auch das ja nochmal ein Argument eigentlich eher für das Stadtwerk aus so einer Energiedemokratie-Perspektive, weil da natürlich dann alle von profitieren, die in Berlin wohnen und da auch Strom beziehen. Und bei der Genossenschaft das natürlich nur diejenigen sind, die es sich auch leisten können, vielleicht überhaupt da mitzumachen, da Anteile zu erwerben. Das Gleiche gilt natürlich für die Beteiligung an Entscheidungsprozessen. Im Falle von Vattenfall wäre das eben ja, Vattenfall als Firma, beziehungsweise dann der schwedische Staat, wenn es um irgendwelche Richtungsentscheidungen vielleicht ginge. Bei der öffentlichen Hand sind es im Idealfall natürlich alle Berlinerinnen oder zumindest das Gewählte, die gewählten Vertreter im Abgeordnetenhaus beziehungsweise im Senat. Da finde ich ganz schön, also die Leute vom Energietisch, vom Berliner Energietisch, hatten sich sogar sowas vorgestellt, wie dass es dann regelmäßige Versammlungen gibt, wo Bürgerinnen und Bürger einfach hinkommen können, wo dann wichtige Entscheidungen auch getroffen werden, wo man einfach direkt Einfluss nehmen kann. Das ist im jetzigen Stadtwerk, wie es existiert, nicht der Fall, aber wer weiß, vielleicht passiert da ja auch noch was. Genau, und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch die Berücksichtigung von sozialen Kriterien. In Berlin ist es so, das wissen auch wenige, glaube ich, ist aber durchaus eine gravierende Sache. Das ist beispielsweise, ich habe jetzt leider nur die Zahl von 2012, aber ich nehme mal an, dass sich das in den letzten Jahren nicht groß geändert hat. Im Jahr 2012 Vattenfall 19.000 Haushalten im Laufe des Jahres den Strom abgeklemmt hat, weil sie die Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlen konnten. Also Leute, die nicht viel Einkommen haben, ihre Rechnung nicht pünktlich bezahlt haben, die Stromrechnung, denen dann einfach der Strom abgestellt wird, mitten in Berlin. Also das kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen, aber es passiert. Und da wäre natürlich auch die Hoffnung, dass dann ein Stadtwerk oder auch eine Genossenschaft da vielleicht ja, andere Kriterien leiten lässt oder da einfach ein bisschen mehr Spielraum den Leuten auch lässt. Genau, deswegen finde ich, ist gerade der Berliner Energietisch auf jeden Fall so ein Paradebeispiel für die Umsetzung oder für zumindest so eine Ausdeklinierung, weil umgesetzt wurde es ja leider nicht, von Energiedemokratie. Und was auch nochmal ganz spannend ist, wenn man sich das Ergebnis des Volksentscheides anguckt, dann wird auch ziemlich klar, was die Berlinerinnen und Berliner gerne hätten. Nämlich wir sehen hier, dass der Volksentscheid also eine überwältigende Mehrheit mit Ja gestimmt hat. Also die wollten das Stadtwerk so, wie es der Berliner Energietisch vorgeschlagen hat. Das Problem war leider nur, dass man sieht da oben so eine kleine rote Linie. Das ist quasi das Quorum, was hätte erreicht werden müssen. Also so viele Leute hätten mit Ja stimmen müssen, damit der Senat das hätte umsetzen müssen. Das wurde ganz knapp verfehlt. Und man kann da schon auch dem Berliner Senat so ein bisschen die Schuld für in die Schuhe schieben, weil der Termin für diese Volksentscheid eine Woche nach der Bundestagswahl, glaube ich, stattgefunden hat oder irgendwie sowas in der Richtung. Also normalerweise wird sowas dann ja auch gerne an einem Tag gemacht, weil es natürlich viel weniger logistischer Aufwand ist. Das wurde dann aber quasi extra an einem anderen Termin angesetzt. Wenn das am gleichen Tag wie eine reguläre Wahl gewesen wäre, dann wären sehr viel mehr Leute wahrscheinlich zu der Abstimmung gegangen und dann wäre es vielleicht auch nicht gescheitert. Genau. Das heißt, die Debatte ist auch noch nicht beendet. Also die Vergabe der Konzession ist immer noch nicht abgeschlossen und man weiß auch nicht so genau, wann das passiert. Es soll wahrscheinlich bald passieren, aber es ist alles ein bisschen mysteriös und es wird auf jeden Fall noch spannend, was dann dabei rauskommt. So, dann komme ich auch schon zu meinem zweiten Beispiel. Genau, wo ich nochmal gerne so ein bisschen in Nord-Süd blicke. Die anderen Beispiele waren ja jetzt doch sehr lokal und auf wie wird die Energiewende konkret in Deutschland umgesetzt gerichtet. Ich möchte nochmal so ein bisschen den Blick ein bisschen weiten nach außen, weil ich eben denke, für Energiedemokratie ist es nicht nur entscheidend, was in Deutschland passiert, sondern auch ganz entscheidend, was ja entlang von Lieferketten etc. passiert. Genau, wie wir hier sehen, das ist eine Grafik, die zeigt die Nettoimportabhängigkeit nach Energieträgern für fossile Energieträger. Man sieht, dass Deutschland bei Steinkohle, Mineralöl und Gas zu 90-100% abhängig ist von Importen. Das heißt, es wird eigentlich kaum was hierzulande gefördert. Allein bei der Braunkohle sieht das anders aus. Die meisten kennen ja sicherlich die Lausitz. Das wird größtenteils in Deutschland gefördert. Bei den anderen sind das eben globale Lieferketten. Das heißt, die Rohstoffe kommen aus allen möglichen Teilen der Welt, aber nicht aus Deutschland und oftmals auch nicht aus Europa. Weiterhin spielen die fossilen Energieträger eine sehr, sehr große Rolle im deutschen Energiemix. Also wenn man den Primärenergieverbrauch sich anschaut, dann sind es inzwischen 12,5% erneuerbare Energien. Ich glaube, das haben wir für 2015. Das heißt, knapp 90% sind immer noch aus fossilen Energieträgern und aus Atomenergie. Und warum ich das jetzt mitgebracht habe, ich komme auch gleich wieder zur Energiewende, weil das ja quasi eher der Blick zurück ins fossile Zeitalter ist. Das Einversprechen der Energiewende, gerade auch so, wenn man an Hermann Scheer und irgendwie Energieautonomie und sowas denkt, ja schon ist, dass man eine größere Unabhängigkeit von Rohstoffimporten erlangen kann, indem man Energiewende macht. Weil, das ist natürlich auch erstmal naheliegend, Sonne und Wind gibt es hier, die muss man nicht importieren, sondern da muss man einfach ein Windrad aufstellen und der Rohstoff, also der Energieträger, ist dann quasi, wird quasi frei Haus geliefert. Aber man muss natürlich mitdenken, dass auch ein Windrad oder eine Solarzelle natürlich aus Rohstoffen gebaut wird. Die müssen auch irgendwo herkommen. Und eine andere Tendenz, die auch in die Richtung geht, ist, dass teilweise gerade auch sehr stark diskutiert wird oder am Rande diskutiert wird, beziehungsweise davon ausgegangen wird, dass auch direkt erneuerbare Energie aus anderen Ländern nach Deutschland importiert werden soll. Also wir haben das das auf jeden Fall bei der Biomasse. Da gab es ja vor einigen Jahren schon mal die sehr große Diskussion um Teller versus Tank. Also ist es ja angemessen, Biomasse zu importieren? Ist es nicht angemessen? Verursacht das Nahrungsmittelkrisen oder nicht? Das ist so eine Form, wie sozusagen auch erneuerbare Energie natürlich importiert werden kann, wo dann eben bestehende Abhängigkeiten mit all ihren Problemen erhalten bleiben. Ein weiteres Beispiel, das war auch vor ein paar Jahren stärker in der Diskussion, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht genau, was damit passiert ist, einfach nur so mal, um so ein paar Denkanstöße zu geben, war das Projekt Desertec. Da wollte ein Konsortium aus verschiedenen Unternehmen, glaube ich auch Siemens, andere deutsche Unternehmen mit dabei gewesen, wollten eben quasi Hochspannungsleitungen von Nordafrika nach Europa verlegen und dann in der Sahara irgendwo riesige Solarkraftwerke aufstellen und die Energie quasi nach Europa importieren. Also im Prinzip ähnlich wie heute, nur dass es dann eben nicht Gas oder Öl wäre, sondern eben Energie aus Solarkraft, die da importiert wird. Eine andere Möglichkeit, sowas zu machen, ist, wenn man jetzt keine Hochspannungsleitungen installieren will, weil das technisch zu aufwendig oder was auch immer ist. Was ich gerade neulich wieder gehört habe auf einer Veranstaltung, da war ein Vertreter aus dem BMWI, also aus dem Bundeswirtschaftsministerium, der eben gesagt hat, dass er ganz klar davon ausgeht, dass das passieren wird, also dass wir auf Importe von erneuerbaren Energien noch angewiesen sein werden im Laufe der Energiewende, weil das gar nicht möglich ist, das alles hier, den Energiebedarf, den Deutschland hat, eigentlich in Deutschland zu produzieren. Also war seine Annahme sozusagen, und er hatte das jetzt an dem Beispiel festgemacht. Es gibt die Möglichkeit, aus erneuerbarem Strom durch einen chemischen Prozess quasi synthetisch Gas herzustellen. Power to Gas nennt sich das. Das heißt, wenn man jetzt in der Sahara elektrischen Strom produziert oder auch woanders auf der Welt, das dann quasi umwandeln kann in Gas, dann kann man das natürlich einfacher transportieren als den Strom, dann kann man das auf ein Schiff, in einen Tank laden und nach Europa schiffen. Und der Mensch vom BMWI sagte eben, er geht fest davon aus, dass wir das brauchen werden, weil anders können wir eigentlich die ganze Verkehrswende gar nicht schaffen, weil er ja davon ausgeht, dass wir auch immer mehr Autos haben, und da steigt eben dann der Energiebedarf und das geht eigentlich gar nicht anders. Also nur, das ist zwar alles noch Zukunftsmusik, also nichts davon passiert zumindest im großen Stil jetzt, aber es sind zumindest Dinge, die mitgedacht werden, die angenommen werden in der aktuellen Diskussion um die Energiewende. Genau, und das hat natürlich, das hieße natürlich, dass auch gewisse Dinge, die da halt dranhängen, ne, die wir heute kennen, Konflikte um Gas und Öl, irgendwelche Kriege, die vielleicht aus den Gründen geführt werden, wäre dann natürlich zu befürchten, dass das sich verstetigt, dass wir dann in Zukunft eben vielleicht Kriege um die erneuerbaren Energien führen. Auch die Sache, dass eben so eine Nord-Süd-Abhängigkeit eben bestehen bleibt, dass die Südländer weiterhin eben den immensen Energiebedarf, den wir hier haben, sozusagen mitdecken müssten. Genau, das ist sozusagen der eine Aspekt, direkte Importe von erneuerbaren Energien, in welcher Form auch immer. Der andere Aspekt, der auf jeden Fall ja heute auch schon sehr relevant ist oder ja, über den auch nicht so viel gesprochen wird, aber der auf jeden Fall ja auch schon jetzt relevant ist, sind die Rohstoffe, die wir eben nach Deutschland importieren, entweder als verarbeitete Produkte oder eben um dann hier Windräder zu bauen oder Elektromotoren zu bauen. Machen wir zwar noch nicht so viel, aber soll ja auch verstärkt kommen, Solarzellen zu bauen. Da braucht man natürlich für alles auch Rohstoffe. Und diese Rohstoffe, ich will jetzt gar nicht zu den einzelnen Rohstoffen hier so viel sagen. Ich habe diese Karte vor allem mitgebracht, die ist ja überschrieben mit Rohstoffen für Zukunftstechnologien und eben auch so der Überschrift Nachfrage explodiert. Das heißt, das sind eben Rohstoffe, die jetzt nicht nur im Zuge der Energiewende, aber auch zum Beispiel durch die Digitalisierung etc., das ist so ein Begriff, der gerade gerne genutzt wird, Zukunftstechnologien, aber eben erneuerbare Energietechnologien fallen da auf jeden Fall auch drunter. Ja, der einfach mal so ein paar Rohstoffe rausgegriffen hat und zeigt, wo die überall auf der Welt eigentlich vorkommen, wo da diese Vorkommen liegen. Und das eine Spannende, was man da rausziehen kann, ist schon mal, also in Europa ist es auf jeden Fall nicht. Da ist alles grau, also da gibt es nicht so wirklich was von den Rohstoffen. Das andere ist, und auch Rohstoffe, die jetzt nicht da abgebildet sind, also das ist jetzt vielleicht gar nicht so wichtig, aber auch Stahl für Windräder, da braucht man ja ganz viel für Kupfer etc., das wird auch alles nicht hier abgebaut. Ne? Also es gibt, glaube ich, wenig Eisenerzminen in Deutschland, beispielsweise. Das heißt, auch da ist eben davon auszugehen, dass diese Abhängigkeiten erstmal bestehen bleiben. Und auch von diesen Rohstoffen hier, von denen einige eben auch als sogenannte kritische Rohstoffe von der EU-Kommission eingestuft werden. Das heißt, das sind Rohstoffe, wo die EU-Kommission sagt, okay, die sind ökonomisch sehr wichtig, eben für solche Zukunftstechnologien. Und bei diesen Rohstoffen gibt es gleichzeitig die Gefahr, dass Lieferschwierigkeiten auftreten. Also nicht unbedingt, weil sie so selten sind, teilweise auch deshalb, aber vielleicht auch, weil sie in einem Land besonders konzentriert vorkommen und dieses Land ja entscheiden könnte, die jetzt nicht mehr so stark zu exportieren oder so. Da gehören eben einige auch damit dazu, also zum Beispiel Gallium, was man für Solarzellen benötigt, das ist ja hier auch mit drauf, Neodym, was man für Windräder teilweise benötigt, oder auch Kobalt, was eben in Batterien drin ist. Das heißt, da hat man dann gleich wieder ganz verschiedenste Konfliktherde, die da aufpoppen. Und es gab zum Beispiel in der Vergangenheit auch schon mal Handelsstreitigkeiten mit China um seltene Erden, also da gehört zum Beispiel auch Neodym mit dazu. Das heißt, da hängt dann gleich wieder so ein ganzer Rattenschwanz mit dran. Genau, und die Industrie ist gerade sehr darum bemüht, zu lobbyieren, die Bundespolitik, aber auch die EU-Politik, dass diese eben dafür sorgen, dass der Zugang zu solchen kritischen Rohstoffen, zu Rohstoffen, wo man eben Lieferengpässe befürchtet, die aber sehr wichtig sind für bestimmte Technologien, wo sie eben fordern, dass man den Zugang verbessert, also dass die Politik sich dadurch dafür einsetzt, dass der Zugang zu diesen Rohstoffen für die deutsche Industrie, für die europäische Industrie eben sichergestellt wird. Unter anderem eben durch sowas wie Handelsabkommen oder so, die dann Handelsschranken abbauen, was dann eben es erschwert Ländern wie China zum Beispiel, wo sehr viele Rohstoffe sich befinden, dann eben Handelsbarrieren aufzubauen oder zu sagen, ja, wir importieren da jetzt einfach mal weniger von oder wir verkaufen es teurer oder was auch immer. Das ist sozusagen die Forderung der Industrie, möglichst uneingeschränkter und freier Zugang zu allen Rohstoffen auf dieser Welt. Für uns ist vor allem als NGO eben eine Forderung, die wir eigentlich schon seit Jahren stellen, ist, dass eben Unternehmen sich sehr viel stärker für die Verantwortung entlang ihrer Lieferketten dafür sehr viel stärker in die Verantwortung genommen werden sollten, weil Rohstoffabbau natürlich immer mit relativ mehr oder weniger gravierenden ökologischen und sozialen, in vielen Fällen auch menschenrechtlichen Problemen verbunden ist. Also wir müssen dazu ja gar nicht so weit weggucken, wenn wir jetzt in die Lausitz schauen, wir hatten es vorhin schon gehört bei Ende Gelände, ich weiß nicht, vielleicht waren einige auch schon mal in so einem Braunkohlerevier, zum Beispiel in der Lausitz, ist ja nicht weit weg. Das sind ja wirklich riesige Löcher, die da in die Landschaft gerissen werden. Also das hat natürlich immense soziale, ökologische Folgen. Leute müssen umsiedeln. In Berlin ja, verschlechtert sich die Trinkwasserqualität durch die Tagebau in der Lausitz etc. Und das in einem Land, wo ja, das wahrscheinlich die höchsten Umweltstandards der ganzen Welt hat, wie Deutschland. Man kann sich ausmalen, wie das dann eben in anderen Ländern ist, wo die Umweltgesetze weniger gut sind, wo die vielleicht auch einfach nicht so durchgesetzt werden etc. Da ist das dann natürlich nochmal sehr viel gravierender. Deswegen ist es für uns eben sehr wichtig, dass, ja, wäre es sehr wichtig, dass Unternehmen da eben stärker in die Verantwortung genommen werden. Wir fordern deswegen eigentlich eine Einführung von menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten und von Transparenz entlang der Lieferketten. Heute ist es nämlich so, dass man eigentlich noch nicht mal, oftmals nicht mal sagen kann, woher irgendwelche Rohstoffe kommen. Also die Unternehmen selbst wissen das wahrscheinlich sehr genau, aber sie müssen es eben nicht offenlegen, machen das dann auch nicht. Man kann sie dadurch eben sehr schlecht auch in die Verantwortung übernehmen. Also auch wieder zum Beispiel bei der Kohle. Vattenfall verbrennt in Berlin ja noch in 4 Kraftwerken Steinkohle und Braunkohle. Bei der Braunkohle ist es relativ eindeutig, weil sie kommt aus der Lausitz. Bei der Steinkohle, die wird ja fast vollständig importiert, hatten wir ja vorhin gesehen. Da weiß man aber leider nicht genau, woher sie stammt, also aus welchen Ländern. Und ja, wir fordern eben, dass das, ja, das Vattenfall das zum Beispiel offenlegen müsste. Das gilt auch für andere Rohstoffe, die eben teilweise ja für Konfliktfinanzierung auch dazu beitragen oder eben ja, unter menschenrechtlich total schrecklichen Bedingungen abgebaut werden. In Kolumbien beispielsweise werden immer wieder Leute ermordet, die sich gegen den Kohlebergbau oder gegen die Umsiedelung oder so einsetzen. Das will man natürlich nicht, aber solange Vattenfall nicht sagt, woher die Kohle kommt, ist es natürlich auch schwierig, das Unternehmen in die Verantwortung zu nehmen. Deswegen ist das zum Beispiel ein sehr wichtiger Punkt, den wir immer wieder fordern. Mehr Infos dazu gibt es auch in der einen Broschüre, die ich ausgelegt hatte. Die ist leider schon weg, aber es gibt natürlich auch noch alles online. Und natürlich eine weitere total wichtige Forderung ist auch die absolute Senkung des Rohstoffverbrauchs, weil, wie gesagt, Deutschland natürlich über seine Verhältnisse lebt, was den Rohstoffbedarf anbelangt. Das kann man ganz schön sehen am globalen Erdüberlastungstag beziehungsweise dem deutschen Erdüberlastungstag. Das ist ein Tag im Jahr, das wird jedes Jahr sozusagen ausgerechnet, an welchem Tag im Jahr die biologischen Kapazitäten der Erde zum Aufbau von Ressourcen und der Aufnahme von Müll oder auch Emissionen sozusagen im Verhältnis zu dem, was gebraucht wird, aufgebraucht werden. Und im letzten Jahr war der globale Erdüberlastungstag im August, der 8. August 2016. Im Jahr davor war es noch der 13. Das heißt, dieser Überlastungstag wird immer schneller erreicht. Das heißt, der Rohstoffverbrauch nimmt immer weiter zu. Es wird eigentlich immer weniger nachhaltig, sozusagen das Maß an dem, was wir von der Natur verbrauchen, im Vergleich zu dem, was wieder aufgebaut werden kann oder sich regenerieren kann. Und der deutsche Erdüberlastungstag ist sogar im April. Also wenn wir sozusagen die ganze Welt den gleichen Rohstoffverbrauch hätte wie wir, dann wäre schon im April sozusagen die Erde verbraucht, dann wäre das schon da schon das Maß, das sozusagen nachhaltig wäre, überschritten. Genau, und wie gesagt, also das ist auch im Rahmen der Energiewende natürlich keine Selbstverständlichkeit, dass das automatisch sich ändert, da wird sich das dann vielleicht verschieben, da sind es natürlich dann vielleicht weniger die CO2-Emissionen, aber dafür eben ja, vielleicht stärker andere Rohstoffe, Flächenverbrauch etc. Das heißt, das wäre sicherlich auch eine spannende Frage generell für die Energiewende, wie man das eben so gestalten kann, dass es nachhaltig ist. Genau, ich wollte noch auf die Broschüren hinweisen, die sind jetzt leider alle schon weg. Die gibt es aber auch auf unserer Webseite, da gibt es auch noch viele weitere Informationen zu ja, den Themen, die wir so bearbeiten. Ich möchte auch noch auf 2 Termine hinweisen kurz. Am 1. März macht das Bündnis Kohleausstieg Berlin, wo wir als PowerShift auch mitarbeiten und versuchen, eben den Kohleausstieg in Berlin voranzubringen. Eine Veranstaltung, in der wir fragen wollen, wie die Wärmewende in Berlin gelingt, weil das auch noch ein sehr offenes Feld ist. Und am 21. März haben wir Vertreter und Vertreterinnen von Rot-Rot-Grün in Berlin eingeladen und wollen sie nochmal zu ihren Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag befragen und löchern und genau auch dazu eine herzliche Einladung. Das, bevor ich sozusagen zum gemeinsamen Fazit und dann der Eröffnung der Diskussion in unserem gemeinsamen Vortrag auch komme. Um nochmal auf diese Fragen, die Matthias ganz am Anfang aufgeworfen hat, zurückzukommen. Ich würde sagen, Energiedemokratie ist auf jeden Fall eine relevante politische Forderung für die Energiewende, für verschiedene Energiekonflikte. Und gleichzeitig ist es schon auch, würde ich sagen, zumindest für manche Energiekonflikte, da können wir gerne auch noch drüber diskutieren, ob das sozusagen nur auf gewisse Beispiele, die wir uns jetzt rausgepickt haben, begrenzt ist oder ob man da auch generell das gut anwenden kann, um irgendwelche Prozesse und Veränderungen im Rahmen der Energiewende zu untersuchen. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall auch ein gutes Analysewerkzeug, um einfach gewisse Fragestellungen, Machtverhältnisse, die Verteilung von Kosten und Nutzen, von Entscheidungen etc., um das sichtbar zu machen. Das, glaube ich, sehr oft hinten runterfällt in der Diskussion um die Energiewende, die ja oft eine sehr technische ist. Und ich finde, das verdeutlicht das Konzept eben auch ganz gut, dass die Energiewende eben kein rein technisches Phänomen ist, sondern eine sehr starke soziale Komponente, zum Beispiel auch gerade eine starke ökonomische Komponente, eine starke Gerechtigkeitskomponente etc. Und was, denke ich, auch hoffentlich deutlich wurde, ist, dass die Energiewende auch nicht automatisch zu mehr Energiedemokratie führt, sondern dass es da ganz viele verschiedene Wege gibt und dass es ja auch an uns liegt, das eben so zu beeinflussen, dass diesem Ideal vielleicht möglichst nahe kommt. Dann, auf dieser letzten Folie hatten wir noch einige Diskussionsanregungen gesammelt, die können wir gerne aufgreifen, müssen wir aber auch nicht. Die eine wäre, ist das wieder ein neuer Begriff in der Debatte? Braucht es den wirklich? Wird er vielleicht schon von anderen Begriffen, die es gibt, Umweltgerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, Ressourcengerechtigkeit, Energiesouveränität, Energiegerechtigkeit vielleicht auch? Also brauchen wir all diese Begriffe oder ist das vielleicht überflüssig? Passt es irgendwas anderes auch schon ganz gut? Dann der zweite Punkt wäre so ein bisschen die Frage danach, ob der Begriff Energiedemokratie vielleicht auch die Türe öffnet für andere Bereiche, in denen die Umweltbewegung mit anderen Bewegungen zusammenarbeiten könnte. Also bietet es Anknüpfungspunkte in Richtung Bewegungen für Gerechtigkeit, Wirtschaft und Arbeitswelt beispielsweise. Und dann noch die letzte Frage, wie lässt sich Energiedemokratie institutionell verankern? Also wo, an welchen Orten kann man das irgendwo so festzurren, dass es irgendwie relevant ist? Welche politischen Rahmenbedingungen sind vielleicht notwendig? Welche Sachen müssten sich da ändern? Genau, das ist eigentlich auch schon das Ende unseres Vortrages. Ich würde dann sozusagen erstmal die Runde eröffnen für vielleicht direkte Rückfragen und dann gerne auch Anmerkungen und Diskussionsbeiträge, ich weiß gar nicht. Übergebe ich die Moderation dann wieder an dich.
Ja, vielen Dank für euren Vortrag.